Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, in der Bibel finden wir ein Motiv, das immer wiederkehrt, nämlich die Gegenüberstellung von zwei Personen oder zwei Personengruppen, wo der eine oder die einen das Richtige tun und die anderen das Falsche. Es geht schon in der Schöpfungsgeschichte los, Kain und Abel, zwei Brüder, der eine bringt das richtige Opfer, der andere das falsche Opfer. Psalm 1 wird uns vor Augen gestellt, der Weg des Frommen, der Weg des Gottlosen. Das eine ist richtig, das andere ist falsch. Im Neuen Testament wird das dann ganz intensiv bei den Evangelisten, bei Lukas etwa, der hat immer wieder dieses kontrastierende, gegenüberstellende, die verlorenen Söhne, da ist der eine, der schließlich zum Vater zurückkehrt, die feiern Fest, der andere, der nur meckert. Oder Lukas 18, die Geschichte vom Pharisäer und vom Zöllner im Tempel, auch da wieder zwei Personen, der eine macht alles richtig, weil er demütig ist und Gott um Vergebung bittet, der andere macht alles falsch, weil er sich auf seine religiöse Leistung etwas einbildet. Oder denken wir an den Schächer am Kreuz, auch da wieder so zwei Personen. Der eine lästert Jesus und der andere schreit in der Todesstunde um Hilfe. Der eine wird gerechtfertigt, der andere nicht. Der eine hat ewiges Leben, der andere kommt in die Hölle. Und auch im Matthäus-Evangelium, wir beschäftigen uns an diesem Gottesdienst mit Matthäus 2, ist das so ein Motiv, das Matthäus immer wieder hat. Nicht ein Motiv, was Matthäus sich ausgedacht hat, sondern das war Gott wichtig, dass er das seinen Lesern vor Augen stellt, dass es immer wieder diese beiden Wege gibt, den richtigen, den falschen. Das ist zum Beispiel Matthäus 21, das Gleichnis von den ungleichen Söhnen, wo der eine hingeht, die Arbeit dann doch erledigt, der andere, der es versprochen hat, nicht macht. Matthäus 7, wo Jesus erzählt halt nicht, wer ein kluger Mann ist, wer ein dummer Mann ist, ein törichter Mann ist halt nicht, wer seine Rede hört und tut, der gleicht einem Mann, der sein Haus auf Fels baut, und andersrum der, der das eben hört und nicht tut, was Jesus sagt, der gleicht einem Mann, der sein Haus baut auf Sand, das Haus geht kaputt halt. Matthäus 25 im Weltgericht, auch da wieder zwei Personengruppen, die einen, wie sie sich gegenüber Jesus verhalten haben, gegenüber der Gemeinde, bei dem anderen, die es eben nicht getan haben, immer wieder diese beiden Gruppen. Und so auch hier in diesem Kapitel 2, auch hier in diesem Kapitel 2 haben wir zwei Personengruppen, beziehungsweise Personen, an denen wir etwas lernen können, was richtig und was falsch ist. Und zwar richtig, richtig ist und falsch, falsch, falsch ist. Und diese beiden Personengruppen in Matthäus 2, das sind einmal die drei Könige, die drei wissen wir es nicht genau, die Könige aus dem Morgenland, die kommen, um Jesus anzubeten. Und das zum anderen der König Herodes. Die einen machen alles richtig und der andere macht alles falsch. Die einen beten an, bringen ihre Gaben da und der andere sagt, den muss ich umbringen. Und wir haben schon häufig Predigten auch zu Weihnachten gehört über die Weisen, über das, was sie richtig machen, über die Gaben, die sie da bringen. Da könnte man eine Menge zu sagen. Aber heute wollen wir mal schauen auf einen, der alles falsch macht. Und wollen davon lernen, wie einer alles falsch macht, was an seinem Leben nicht geklappt hat, damit wir hoffentlich etwas mitnehmen können aus diesem, ich sag mal, Via Negationis, also einem Weg, den Gott verneint, damit wir sehen, dass wir diese Gefahr nicht haben. Ich habe uns nur einen einzigen Vers rausgebrochen aus Matthäus 2, das ist der Vers 19, auf den wollen wir hören als Predigtvers. Als aber Herodes gestorben war. Als aber Herodes gestorben war. Amen. Wir wollen kurz still werden und beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dich jetzt bitten für diese Predigt über das Leben und die Fehler des Herodes, Herr, dass du bei uns bist und dass du zu uns sprichst durch diese Predigt. Dass das geschieht und dass das passiert, dass wir deine Stimme vernehmen, dazu brauchen wir dein Geleit und deine Führung durch deinen guten Heiligen Geist für diese Predigt. Und darum wollen wir dich jetzt alle miteinander bitten. Segne du selber, Herr, reden und hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, das liegt in dem Beruf des Pastors, dass er immer wieder Beerdigungen zu halten hat. Und wenn jemand gestorben ist, dass er so einen Rückblick hält. Manchmal ist das sehr angenehm, wenn die Angehörigen sich einig sind und sagen, das war die beste Mutter, die tollste Mutter, der wunderbarste Mensch unseres Lebens halt. Aber manchmal wird das auch diffiziler halt, nicht, wenn dann so geteilte Meinungen sind, wenn der eine so und das erzählt, der andere jenes halt, oder wenn die zum Teil sehr offen sagen, dass es ein schwieriger Mensch war, den man hier beerdigt. Heute ist das bei diesem Rückblick auf das Leben des Herodes ganz einfach. Das ist ein durch und durch verdorbener Typ gewesen. Das ist ein durch und durch verfehltes Leben gewesen. Und wenn wir das jetzt betrachten, rückblickend, dann deshalb, um davon gewarnt zu werden, damit wir so nicht leben. So habe ich dann auch die Predigt überschrieben. Herodes, Rückblick auf ein verfehltes Leben. Und ich habe drei Punkte mitgebracht, die ich zu diesem Leben sagen möchte. Es war nicht geistlich, es war nicht furchtlos und es war nicht anbetend. Rückblick auf ein verfehltes Leben. Das Erste, dieses Leben war nicht geistlich. Wir lesen das auch in diesem Kapitel 2, das wir eben ja als Ganzes gehört haben. Da heißt es in Vers 16, als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen war, da wurde er sehr zornig, schickte aus und ließ alle Kinder in Bethlehem töten in der ganzen Gegend, die zweijährig und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte. Also dieses Handeln ist alles andere als geistlich. Er trachtet danach, den Sohn Gottes zu töten. Also er wendet sich gegen den lebendigen Gott in einer Form, wie es kaum tiefer gehen kann. Und er wendet sich auch gegen seine Mitmenschen. Das ist ihm auch noch egal, dass er da einen Haufen kleiner Kinder umbringen muss. Es ist ein ganz furchtbarer Schlechter gewesen. Im zweiten Punkt werde ich das noch vertiefen heute. Nicht geistlich. Der war komplett, so nennt es die Bibel, fleischlich. Wenn du nicht geistlich bist, so bist du fleischlich. Und das war eben dieser Herodes nicht geistlich. Der war fleischlich. Und damit war er für die damalige Zeit und vielleicht auch für heute, für viele, ein großes Vorbild. Denn so rein irdisch, rein fleischlich, hat er erstmal eigentlich alles richtig gemacht. Der war sehr fix im Kopf, der war sehr intelligent. Wir wissen übrigens sehr viel über ihn, nicht direkt aus der Bibel, sondern eben von Josephus Flavius halt, einem Geschichtsschreiber halt, der das sehr intensiv dokumentiert hat, weil das eine sehr berühmte Persönlichkeit gewesen ist, politisch sehr wichtig. Er wurde ja später auch von den Historikern Herodes der Große genannt, wissen wir viel über sein Leben. Er ist etwa 70 vor Christus geboren und er ist jemand, der engen Kontakt zu Rom hatte. Er kommt nach Rom, als dort noch das Triumvirat ist. Da ist ein Octavian, der spätere Kaiser Augustus, da ist der Mark Anton und da ist der Lepidus, die sind zu dritt, die regieren. Er hält sich zuerst zu diesem Mark Anton so ein bisschen, aber dann checkt er, das geht hier nicht weiter, dann hält er sich zu Augustus. Das hilft ihm, ganz hoch zu klettern, denn aus Dankbarkeit wird er schließlich erst von Mark Anton zum König von Jerusalem gemacht. Das muss er dann erst noch erobern, dann muss er das Land ausweiten. Er bekommt so einen Ehrentitel halt. Er ist Rex Socius et Amicus. Die Römer hatten ja so ein Prinzip, teile und herrsche. Wenn die Land besetzten, gucken die, wo sind da Vasallen, mit denen wir arbeiten können. Und der bot sich an, der war extremst geschickt halt in seinen politischen Dingen. Der wusste genau, wo er was zu setzen hatte. Und er war insgesamt 34 Jahre König über Israel. Erst nur klein über Jerusalem, aber Augustus gibt ihm schließlich mehr und mehr Macht. Er hat großen Einfluss, er ist ein wahnsinnig geschickter Politiker. Allerdings komplett bedenkenlos in der Wahl seiner Mittel. Ich komme gleich im zweiten Punkt noch drüber. Der hat Menschen umgebracht, wie er gerade wollte. Das war dem alles egal. Aber rein machtpolitisch hat er es gebracht. Da war er 34 Jahre lang König und es gelingt ihm auch, sein Königtum weiterzugeben, was früher vielen Königen nicht gelungen ist halt. Seine drei Söhne, die werden dann so in kleinen Fürstentümern Könige halt. Aber es bleibt alles in der Familie. Auch finanziell hat er alles richtig gemacht. Das war ein sehr cleverer Bursche. Der checkt in meinem Königreich unten da am Toten Meer, da gibt es so Erdpech und dann spricht er mit den Römern, da lässt er sich ein Monopol einrichten im ganzen Mittelmeerraum. Alle mussten das Erdpech bei ihm kaufen. Der hat riesige finanzielle Mittel. Das war so einer, der hätte schon vor 10 Jahren gecheckt gehabt, was mit dem Bitcoin los ist. Der hätte heute auch, wenn er gelebt hätte, sofort da rein investiert. Der macht alles richtig. Der hat viel Geld. Und eigentlich braucht er das Geld immer für sich, das ist ein sehr großer Egozentriker, aber als einmal eine große Hungersnot ist, da weiß er, hey, wenn ich jetzt nicht meine Leute versorge, dann gibt es Probleme, dann investiert er da wieder auch, gibt den Menschen zu essen, verkauft das Brot, dann hat er noch so ein Getreidemonopol halt, der macht alles richtig, also das ist alles dokumentiert und überliefert halt, wie geschickt der gewesen ist, fleischlich, nicht geistlich, der macht irdisch alles richtig. Auch infrastrukturell, boah, was hat Herodes gebaut? Also wenn Sie mal eine Israel-Reise machen, da werden Sie eine Menge Gebäude heute noch sehen. Der hat nicht nur viel gebaut, der hat auch gut gebaut. Also wenn der bei uns Verkehrsminister wäre oder gewesen wäre in den letzten 10 Jahren, dann würde es in Deutschland nicht so aussehen, wie es bei uns aussieht. Der hat viel richtig gemacht. Wasserleitung in Jerusalem erneuert. Die Felsenfestung in Masada, da haben die Römer 2 Jahre, dann knapp 100 Jahre später gebraucht, um das Ding einzunehmen. So war das befestigt. Das Herodion bei Bethlehem, dieser große Palast, den er gebaut hat. Jericho lässt er befestigen halt. Unfassbar viele Bauten, die er getan hat. Da gibt es einen wirtschaftlichen, infrastrukturellen Aufschwung. Und das Größte, was er baut, das ist der Tempel. Der ist zu dem damaligen Zeitpunkt relativ klein. Der Tempel ist Zerubabel, der 515 eingeweiht worden ist und so, ja, knappes halbes Jahrtausend vor sich her dümpelte halt. Und da sagt Herodes, nix, der muss sich erweitern. Der baut ihn größer und stärker über Jahrzehnte hinweg. Zu Zeiten Jesus ist das Gebäude in Jerusalem. Das hat der Herodes gemacht. Übrigens nicht, weil er dachte, ja, ich bin so gläubig, das tue ich zu Ehren Gottes. Das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Gott spielte für einen fleischlich denkenden Menschen wie ihn überhaupt gar keine Rolle. Das sieht man darin, als er den Tempel gebaut hat, da lässt er eine Adlerstandarte des Augustus im Tempel aufbauen. Da lässt er fremden Göttern huldigen, das interessiert ihn überhaupt nicht. Der braucht Religion nur, damit er das Volk kontrollieren kann. Geht auch hin, heiratet in die Familie der Hohenpriester ein, denn ist gar kein Jude, komme ich gleich auch noch zu. Um da irgendwie anerkannt zu werden. Also der macht alles fleischlich richtig. Auch so sportpolitisch, wahnsinniger Typ halt. Also er wird zum Leiter der Olympischen Spiele 12 vor Christus. Die sind finanziell am Ende, diese Sache, die seit mehreren hundert Jahren dort in Griechenland läuft. Aber er versteht, Sport ist auch wichtig. Ganz cleverer Mann, das haben heute auch viele Leute erkannt. Ne? Da musst du reingehen, nicht nur Religion, du musst auch Sport machen, nicht Brot und Spiele brauchen die Leute. Und da wird er zum größten Förderer der Olympischen Spiele und deshalb wird er zum Leiter ernannt. Das heißt, er tanzte auf allen Hochzeiten und war ganz, ganz vorne dabei. Das war tatsächlich rein fleischlich, irdisch gesehen, ein ganz, ganz großer. Deshalb heißt er auch Herodes der Große. Aber fleischliche Gesinnung, wenn du sagst, mein Leben ergeht sich rein in dem, was ich anfassen, was ich schaffen, was ich erhalten kann, ist etwas, was die Bibel verdammt. Ich lese Römer 8. Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt. Die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod. Und geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag es auch nicht. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn Gottes Geist in euch wohnt. Fleischlich, geistlich. Und es gibt kaum einen fleischlicheren, egoistischeren Menschen in der Bibel wie Herodes. Er ist fleischlich, nicht geistlich. Seine Macht, sein Geld, sein Königtum, sein Ansehen, sein Renommee, rein fleischlich. Das muss man im Rückblick auf dieses Leben sagen. Damit ist er komplett gescheitert. Und das ist ganz anders als die Könige aus dem Morgenland. Die sind nicht fleischlich. Die sind geistlich. Die lassen sich nicht leiten vom Geld, von der Macht, vom Einfluss, von dem, was die Menschen über sie denken, sondern sie lassen sich leiten von dem, was von oben kommt. Sie haben diesen Stern gesehen und sie haben die Weisung, da kommt der neue König, da kommt Gott in diese Welt. Und dann geben sie ihr Königtum auf. Das werden vermutlich kleine Stadtkönige gewesen sein, eher vielleicht zu Fürsten. Aber die geben das, was sie haben, auf. Nehmen das Geld mit, was sie haben, und bringen es dem neugeborenen König. Davon lassen sie sich leiten. Und auch als sie dann Befehl vom irdischen Herodes bekommen, hören sie nicht darauf, sondern auf das, was Gott ihnen sagt. Sie gehen einen anderen Weg nach Hause. Das ist geistliches Leben, was uns hier gezeigt wird. Das falsche Leben von diesem Herodes, das schließlich dazu führt, dass er Jesus umbringen will. Und das andere, das fleischliche, das geistliche Leben der Weisen aus dem Morgenland, der Könige aus dem Morgenland, die auf das hören, was Gott ihnen sagt. Und damit wird diese Geschichte wieder ganz aktuell für uns. Was sind wir denn für Typen von Königen? Mit unserer Herrschaft über unser Leben. Sind wir diejenigen, die geistlich leben oder die fleischlich leben? Ich oder Jesus. Rückblick auf ein verfehltes Leben, es war nicht geistlich. Ein zweites, es war nicht furchtlos, dieses Leben des König Herodes. So heißt es hier, als der König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem und er ließ zusammenkommen alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes und erforscht von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Der hat Angst. Da kommen diese Könige aus dem Morgenland und die erzählen ihm, es kommt ein neuer König. Zu diesem Zeitpunkt ist er schon sehr alt. Aber er klammert sich an das, was irdisch ist. Das ist fleischliches Leben. Ein neuer König, der ist geboren. Er kann erst gar nicht die Regierung antreten, aber da hat er Angst vor. So sehr Angst, dass er diesen König direkt töten will. Angst führt immer letztlich in den Tod, weil Angst immer vom Teufel ist, Angst immer Sünde ist und der Sünde sollt eben der Tod ist. Angst. Und Angst ist das und Furcht, was einen Menschen beherrscht, der, wie wir es im ersten Punkt gehört haben, nicht geistlich ist, sondern der fleischlich ist. Wenn du fleischlich lebst, hast du immer Angst. Für einen Moment bist du der große Held. Hast du Macht und Einfluss, hast du wieder was geschafft, die nächste Hürde, die nächste 100.000er Marke knapp bei deinem Depot halt. Und dann kommt die Angst, das alles zu verlieren. Mein kleines Königreich, meine Gesundheit, mein Geld, mein Einfluss, meine Macht. Angst. Und Angst ist das, was diesen König Herodes geprägt hat. Der war immer von Furcht geprägt. Ich sage das eben, der war nicht mal Jude. Er war Edomiter. Und eigentlich durfte der vom Gesetz der Juden gar kein König sein. 5. Mose 17 heißt es, nur aus der Mitte der Brüder darfst du einen König über dich setzen. Der war qua Abstammung überhaupt gar nicht würdig, König zu sein. Aber das ist bei Menschen so, wenn sie sich etwas aneignen, dessen sie gar nicht würdig sind, dass sie eigentlich gar nicht dürfen, das sind meistens die, die umso härter, umso brutaler zuschlagen. Nicht nur hier der Edomiter Herodes, der gar kein Jude war. Wir sehen das in der Geschichte immer wieder. Napoleon, der war gar kein richtiger Franzose. Korsika, wo er geboren war, das ist erst ein Jahr vorher von Italien zu Frankreich dazugekommen. Aber obwohl er kein richtiger Franzose war, hat er sich natürlich als Kaiser der Franzosen aufgeführt. Und was hat er alles getan? Hitler, kein Deutscher, Österreicher. Aber Deutschland, Deutschland über alles. Stalin, kein Russe. Nicht? Keine erste Klasse Sowjet, Georgia halt. Das sind die, die dann häufig ganz brutal sind. Und so auch hier bei Herodes. Der hat alle Feinde weggemetzelt. Wenn er nur dachte, irgendeiner kann mir gefährlich werden, sofort umbringen. Er heiratet, wie gesagt, sagte ich eben, in die Familie des Hohenpriesters ein. Er heiratet seine zweite Frau Mariamne und deren Bruder war Hohepriester. Er ist jetzt drin, aber dann hat er Angst, dass dem gefährlich werden könnte, weil der Hohepriester ja auch eine Art Macht hat im damaligen Israel, lässt ihn einfach umbringen, einfach ertränken. Seine Frau Mariamne lässt er später auch hinrichten, deren Bruder auch, alle hinrichten lassen. Dann hat er Söhne gehabt, die er eigentlich zum König aufbauen soll. 8 vor Christus lässt er seine eigenen beiden Kinder umbringen, erwachsene Söhne, die er eigentlich ausgebildet hat, weil Angst hat, die könnten jetzt schon früher zur Macht kommen. Dann hat er 9 Sohn aus der ersten Ehe mit seiner Frau Doris halt, nicht? Antipater, den lässt er auch umbringen halt, und seine Frau auch gleich mit. Der hat die halbe Familie abgeschlachtet, der Typ. Das war ein Killer, weil er Angst hatte. Irgendeiner kann mir zu nahe kommen. Nur wird er so paranoid, das macht der Teufel halt, nicht? Der verstellt dir den Blick, da bringst du alle Leute um am Ende. Der ist so krank gewesen, dieser Herodes, weil er eben komplett fleischlich gesinnt war, nicht geistlich. Da hat er so viel Angst gehabt, dass als er merkte, ich sterbe, da hat er Angst gehabt, die werden nicht um mich trauern. Ich bin König Herodes, der große König der Juden. Aber ich weiß ja, was ich denen angetan habe, die werden nicht trauern. Und da kommt er auf eine total perverse Idee. Dann lässt er aus allen angesehenen Familien Israels Männer kommen, die bringt er nach Jericho in den Hippodrom, also in das Stadion damals, lässt die dort inhaftiert sein, interniert sein und gibt Befehl seiner Leibwache, also seinen Soldaten, in dem Moment, wo ich gestorben bin, geht ihr hin und bringt die alle um, damit in ganz Israel Trauer ist. Die Juden werden nicht um mich weinen, aber wenn sie ihr Liebstes verloren haben, ihre besten Leute, ihre Kinder, dann werden sie darum weinen. Da muss man sich mal vorstellen, wie krank der gewesen ist. Seine Frau, mit der damals, als er gestorben ist, zusammen ist, die verhindert das dann. Aber das ist sein letzter Wille gewesen. Angst, dass nicht um mich getrauert wird. Wie kaputt, wie verfehlt kann ein solches Leben sein, dass in solcher Angst nur noch da ist, dass nichts mehr anderes da ist. Ja, der hat alles gehabt. Ein großer Mann, irdisch, hat alles richtig gemacht. Aber zerfressen von Angst. Er war nicht furchtlos. Und das ist das Leben, wenn du gegen Jesus stehst. Wenn du nur das Irdische, das Fleischliche hast, dann lebst du ein Leben in Angst. Angst und Furcht, und das zu Recht, weil du ja nicht mehr bleibst als der Tod und dann kommt für dich die Hölle. Wie anders, die Könige aus dem Morgenland, die haben da ihre Königtümer, ihre Besitztümer verlassen, was immer das damals bedeutet hat, wenn du da über mehrere Monate, vielleicht Jahre nicht bei deinem Besitz gewesen bist, wenn du nicht die Regentschaft ausgeführt hast. Die hatten keine Angst, ihren Reichtum abzugeben. Die hatten keine Angst davor, zumindest lesen wir das nicht, auf diesen gefährlichen Weg sich zu machen und auf eine Botschaft einzulassen, von der sie gar nicht wissen, wo die sie letztlich hinführt. Die führen ein ganz anderes Leben. Und das ist das Leben eben, wenn du dich nicht irdisch, fleischlich bindest, sondern wenn du geistlich lebst, dass du dann furchtlos sein darfst. Herodes konnte nicht furchtlos sein. Er war ein fleischlich lebender Mensch. Und das ist das, wo wir stehen. Du kannst dich aussuchen, ob du nun ein angstfreies, fröhliches Leben führst oder ob du ein erfülltes Leben führst, wo es nur um Verlust geht, um das Halt, was du hast und du immer wieder denkst, ich darf das nicht verlieren. Wir werden alles in dieser Welt verlieren, alles Irdische. Wir sind ohne was in diese Welt gekommen und werden ohne was gehen. Nichts bleibt uns, keine Gesundheit, kein Haus, kein Mensch, nichts. Das Einzige bleibt das Wort Gottes und ist unser Herr und Heiland. Und das ist tatsächlich das, wo wir vorstehen, vor dieser Entscheidung, wie wir auch zu leben haben. Ob wir angstfrei leben wollen oder in Furcht. Der Bergpredigt, der wird uns im 6. Kapitel das vor Augen gestellt, diese beiden Konzepte von Leben von Jesus. Es gibt ein sorgenfreies Leben, ein sorgenerfülltes Leben und es gibt das sorgenfreie Leben. Das sorgenerfüllte Leben ist das eben, wenn du fleischlich lebst, wo es immer nur darum geht, was werde ich essen, womit werde ich mich anziehen, halt nicht, wie wird der morgige Tag sein. Und Jesus sagt, hey, ich bin noch da, du kannst alle Sorgen auf mich werfen, ich kümmere mich schon drum, guck dir die Vögel und den Himmel an, die Lilien auf dem Felde halt. Das ist der Unterschied zwischen einem nekrophilen Leben, einem biophilen Leben, so wird es in der Philosophie gesagt, einem Leben, das letztlich in den Tod geht, das nur fleischlich ist, oder einem Leben, das Leben bekommt hat. Wir dürfen hier sehen, was ein verfehltes Leben ist. Ein verfehltes Leben ist, wenn es fleischlich und irdisch gesinnt ist, wenn es den lebendigen Gott, Jesus Christus, nicht im Mittelpunkt hat, wenn es ihm nicht die Anbetung bringt. Und damit sind wir beim dritten Punkt dieser Predigt und beim dritten, was Herodes falsch macht, er ist nicht anbetend. So heißt es hier im Vers 7, da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und kundigt sich genau, wohin der Stern erschienen wäre und schickte sie nach Bethlehem und sagte, zieht hin, forscht fleißig nach dem Kindlein und wenn ihr es findet, so sagt es mir wieder, dass auch ich komme und es anbete. Was für ein verlogener Drecksack. Der will nicht anbeten, der will nur wissen, wo das Kind ist und will es dann umbringen. Aber tut nach außen so, als würde er anbeten. Das ist übrigens auch noch was ganz Wichtiges. Nicht alle Leute, die angeblich Jesus anbeten, sind tatsächlich fromm. Viele, so sagt es Jesus selber, die haben außen das Schafsfell, aber inwendig sind sie Wölfe, die nur kommen wollen, die wollen nur zerreißen, das, was Gemeinde ist. Und das, was zur Gemeinde Jesu gehört und das, was zum Teufel gehört, das können wir sehen an der Anbetung. Ein verfehltes Leben verweigert dem Herrn die Anbetung. Und ein wahres Leben betet Jesus Christus an. Und es ist Gott ganz wichtig, dass er uns deutlich macht zu sagen, ihr sollt mich anbeten, nichts anderes. Ihr sollt nicht fleischlich gesinnt sein und euer Geld, eure Gesundheit oder euren Ehemann anbeten, sondern mich alleine. Zweite Gebot lautet, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was im Wasser oder unter der Erde ist. Und dann kommt es, bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied derer, Kinder derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausend, die mich lieben und meine Gebote halten. Bete sie nicht an. Zweite Gebot. Ganz wichtig. Bete Jesus an. Und dieses Thema, ich sagte das eben schon, Anbetung, stellt sich auch immer wieder kontrastierend in der Bibel uns vor Augen. Ich habe gesagt, die Bibel hat das so als Motiv, was sich durchzieht. Anbetung. Da kriegt Mose die Gebote. Da haben wir es jetzt, wo Gott ist, im Wort. Und da kommt der runter. Und was hat sein Bruder Aaron getan? Auch nicht der eine macht alles falsch, der andere macht alles richtig. Der hat ein goldenes Kalb gegossen. Und das beten die Israeliten nun an. Am Karmel auch wieder so kontrastierend gegenüberstehen. Das sind die Baalspriester, das sind die fleischlich Gesinnten. Baal war ja ein Vegetationsgott, der Gott der Wirtschaft halt, der Landwirtschaft halt, des Wohlergehens, der Börse. Und das ist der lebendige Gott. Und Elia betet an und die Baalspriester beten an. Und die einen, die falsch anbeten, werden verzehrt vom Feuer, die werden weggerissen. Daniel und seine Freunde, die Freunde, die dort vor dem Statue, vor dem Götzenbild stehen, was Nebukadnezar gemacht haben. Und sie müssen sich entscheiden, bete ich das goldene Standbild an oder nicht. Und weil sie es nicht angebetet haben, werden sie in den Feuerofen geworfen. Aber Gott ist bei ihnen und bewahrt sie. Immer wieder die Frage der Anbetung, übrigens später auch in der Kirchengeschichte, in den ersten Gemeinden. Damit stellte man fest, wer Christ ist, wer nicht Christ ist, dass die römischen Kaiser dann überall ihre eigenen Standbilder aufbauen ließen, sich als Götter verehren ließen. Da konnte man feststellen, wer bereit war, sich niederzuwerfen und das Standbild des Kaisers anzubeten, der war eben kein Christ. Und die das verweigerten, da wusste man, er ist Christ, die konnte man mit Strafen belegen oder man konnte sie sogar umbringen. Und das ist das, was der Teufel will. Der Teufel will uns wegziehen von der Anbetung des Herrn. Lest es bitte mal nach, Offenbarung 13, 14, 15, was da steht halt. Da heißt es auf Offenbarung 13, alle, die auf Erden wohnen, beteten das Tier und den Namen des Tieres an. Alle, deren Namen nicht im Lebensbuch des Lammes geschrieben stehen. Aber das ist das, was dann auch die Schrift sagt. Alle, die den Teufel angebetet haben, alle, die das Tier angebetet haben, die werden den Wein des Zornes Gottes zu trinken bekommen. Die werden vernichtet werden. In der Anbetung. Es ist das komplett verfehlte Leben. Das ist nicht so ein bisschen daneben. So wie man sagt, na, ich habe mir das falsche Auto gekauft, hätte doch mal was, was ich lieber ein VW oder Mercedes kaufen können. Sagen halt, nein, komplett daneben. Da ist alles falsch, wenn ich Jesus nicht angebetet habe. Ist das übrigens, was der Teufel auch will bei der Versuchung Jesu. Das ist das finale, ultimative. Ich gebe dir alles, wenn du mich anbetest. Das ist die Versuchung. Und das ist die Versuchung, in der wir auch immer wieder drin stehen. Die fleischliche Gesinnung, die uns immer wieder zieht, da rein, eben das anzubeten, was irdisch ist und nicht den lebendigen Gott. Und das ist das, was Matthäus 2 uns sagt, dieses ganze Kapitel, aber eben auch dieses verfehlte Leben von Herodes. Wir sollen Jesus anbeten, ihm die Ehre geben und uns nicht da rein verlieren, so wie es der Herodes getan hat, in all dem Fleischlichen und Irdischen. Die drei Könige aus dem Morgenland, die sind ganz anders. Sie gehen hin und bringen da den Weihrauch. Weihrauch ist das Zeichen für die Anbetung für den lebendigen Gott. Sie beten ihn an. Und das ist das Leben, was richtig ist, was kein verfehltes Leben ist. Aber das Leben, das die Anbetung des lebendigen Gottes verwehrt, das ist ein verwehrtes Leben. Wie hier bei dem Herodes. Rückblick auf ein verfehltes Leben. Es war nicht geistlich, es war nicht furchtlos, es war nicht anbetend. Und jetzt, um auf den Beginn der Predigt zurückzukommen, kann ich mich ja so entscheiden, kann sagen, ja, ich bin ja Christ. Ich, Olaf Latzel, bin Christ. Und ich versuche, geistlich zu leben. Ich versuche auch, angstfrei zu leben, weil Gott ja mir zur Seite steht. Und ich versuche auch, ihn immer wieder anzubeten. Also hat das ja eigentlich nichts mit mir zu tun. Ich trenne so Menschen in zwei Hälften. Einmal diejenigen, die nicht geistlich sind, nicht furchtlos und nicht anbeten. Und die anderen, ich stehe auf der Seite der anderen. Das kann man machen, ist gar kein Problem. Aber ich kann auch aufhören, das so ein Stück weit interpersonell zu sehen, also als Trennung zwischen Menschen, sondern ich kann mich auch mal fragen, wie sieht es eigentlich in mir aus? Ja, in meinem Leben gibt es Anteile der Weisen aus dem Morgenland, der Könige aus dem Morgenland. Da bin ich geistlich, da bin ich angstfrei und da bin ich auch in der Anbetung von meinem Gott. Aber es gibt auch die anderen Teile in meinem Leben. Da bin ich fleischlich, da habe ich Furcht und da bete ich andere Dinge an als Gott alleine halt, weil mir anderes so groß und wichtig geworden ist. Und wenn ich das erkenne, dann muss ich sagen, so vieles in meinem Leben ist auch verfehlt. Da ist nicht alles perfekt. Und dann weiß ich, warum dieser Gott in diese Welt kommen musste. Weil ich es einfach nicht schaffe, ein vernünftiges Leben zu führen. Weil meine sündige Natur mich immer dazu führt, ein verfehltes Leben zu führen. Aber Gott sei Dank wurde Gott eben Mensch, hat für mich gelebt, so gelebt, wie man leben sollte, ist für mich gestorben, damit ich nicht sterben muss und hat mich erlöst, damit ich eines Tages das gigantische Leben bei ihm haben darf. Und das macht mich dankbar, dass ich diese Herodes-Anteile in meinem Leben unter das Kreuz von Golgatha bringen darf, ihn um Vergebung bitten darf und dass das Kind aus der Krippe mich freispricht und mir ein gelingendes Leben schenkt. Und das tut er nicht nur bei mir, das tut er selbstverständlich auch bei euch, wenn ihr diese Herodes-Anteile in eurem Leben habt. Möge unser Herr und Heiland diese Predigt an deinem Leben und deinem Glauben segnen. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.